aber ich würde sagen, Reflexion ist für mich, dass man sich neben sich stellt, liebevoll auf das guckt, was man selber getan, gedacht und gelernt hat und versucht, sich weiterzuentwickeln.
Reflexion ist für mich ein Blick in meinen Erfahrungsraum mit der Absicht, das Erlebte zu analysieren, zu bewerten und vor allem meine Handlung, meine Haltung in den Blick nehmen, Dinge zu verändern. Also ein auf mich bezogenes Schließen von Dingen, die ich als gelungen oder weniger gelungen empfinde.
Klassenarbeit, der Podcast für Lehrerbildung. Ein Projekt der Gießener Offensive Lehrerbildung. Folge 2, Reflexion, Reflektieren. Was ist das? Und wenn ja, wie viele?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Klassenarbeit. Ich bin Lea Steinfeld und mit mir in unserem virtuellen Aufnahmestudio sitzt wieder Malte Werner. Hallo Malte.
Hallo Lea.
Unser Thema heute ist ja Reflexion. Eins der Buzzwords in der wissenschaftlichen Debatte um Lehrerbildung. Wie sieht es denn bei dir aus, Malte? Hast du heute schon reflektiert?
Zählt der morgendliche Blick in den Spiegel schon als Reflexion?
Das kommt ganz darauf an, was du dort gesehen hast. Aber nö, also da müsstest du gleich mal unsere Gäste fragen. Aber bevor wir verraten, wer heute bei uns zu Gast ist, vielleicht ein kurzer Überblick zum Thema Reflexion. Malte, was ist das eigentlich?
Tja, das ist eine gute Frage. Denn so eine klare, einheitliche, irgendwie allgemeingültige Definition gibt es gar nicht. Das stand dem erfolgreichen Durchmarsch des Begriffs aber gar nicht im Weg. Denn er findet sich nicht nur, wie du schon sagtest, in der wissenschaftlichen Debatte um Lehrerbildung wieder, sondern hat längst auch Einzug gehalten in bildungspolitische Vorgaben, wie den Standards zur Lehrerbildung von der Kultusministerkonferenz. So findet man zum Beispiel in den KMK-Standards für die Bildungswissenschaften von 2004 auf 4 Seiten ganze 27 Mal den Begriff Reflexion. Und dies in den unterschiedlichsten Ausprägungen von Selbstreflexion über fachdidaktische oder videobasierte Reflexion bis hin zu kritischer oder anwendungsorientierter Reflexion. Und so findet der Begriff dann auch Eingang in die Curricula der lehrerbildenden Hochschulen und Ausbildungsinstitutionen der zweiten Phase der Lehrerbildung.
Wenn man sich jetzt aber mal mit dem wissenschaftlichen Diskurs über Reflexion in aktuellen Veröffentlichungen oder auf Konferenzen der vergangenen Jahre beschäftigt, merkt man irgendwie, alle reden darüber und oft reden man aneinander vorbei. Jetzt mal etwas zugespitzt formuliert, sicher ist mit Blick auf Reflexion eigentlich nur, dass es die eine gültige Definition nicht gibt.
Gut, vielleicht noch die Tatsache, dass es sich um eine Schlüsselkompetenz für Lehrkräfte handelt. Aber was das konkret bedeutet, was Reflexion im Lehramtsstudium und später im Berufsalltag an den Schulen ausmacht, wie man sie misst und bewertet, da herrscht aktuell kein Konsens unter den Forschenden. Ja, und warum eigentlich nicht?
Ich weiß es, weil es kaum Daten gibt.
Ja, jetzt sind wieder die Daten schuld, genau. Immer auf die kleinen Daten.
Genau. Nein, Spaß beiseite. Um Reflexion evidenzbasiert evaluieren zu können, fehlen nicht nur Daten, sondern auch breit anwendbare Werkzeuge zur Operationalisierung von Reflexion. Das ist angesichts der hohen Erwartungen, die in das schwer zu fassende Thema gesetzt werden, bemerkenswert.
Stimmt, und das hat Professor Dr. Thomas Hecker in seiner Keynote auf unserer GOL-Tagung, da ging es ja explizit um Reflexivität in allen Phasen der Lehrerbildung, dazu verleitet, mal provokant zu fragen, ob sich die Reflexivität angehender Lehrpersonen überhaupt fördern lässt und ob ein höheres Maß an Reflexivität von Lehrpersonen zu besseren Lernleistungen bei den Schülerinnen führt.
Tja, ohne Daten wissen wir es einfach nicht. Und ohne klare Definitionen wissen ja auch die Lehramtsstudierenden nicht, was sie tun sollen. Zum Beispiel, wenn sie aufgefordert werden, eine Unterrichtssituation im Praktikum zu reflektieren. Geht es da um eine selbstbezügliche Analyse zur Weiterentwicklung der eigenen Professionalität oder vielleicht darum, die eigene Perspektive zu verlassen und mit Blick auf den Lernerfolg der SchülerInnen zu überlegen, was anders oder besser hätte laufen können?
Am Ende dieses Podcasts wissen wir alle hoffentlich etwas mehr über Reflexion. Ob wir am Ende der Folge die Zauberformel gefunden haben, das wage ich zu bezweifeln. Aber erstmal genug der Vorrede. Lass uns den Deep Dive ins Thema Reflexion starten und unseren Zuhörerinnen unsere Gäste vorstellen.
Genau, also wir setzen die Taucherbrille auf, um ein wenig Ordnung in die Gleichung mit vielen Unbekannten zu bringen. Haben wir heute nämlich zwei Gäste eingeladen, die sich vom Berufswegen mit Reflexion beschäftigen. Das ist zum einen Frau Professor Dr. Claudia von Aufschneider vom Institut für Didaktik der Physik an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel und am allerwichtigsten Teil der Steuerungsgruppe der GOL. Hallo Claudia.
Hallo Lea, hallo Malte.
Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Und als zweiten Gast begrüßen wir Christian Hofmann, bis vor kurzem Leiter des Gießener Studienseminars für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, seit kurzem bei der Hessischen Lehrkräfteakademie unter anderem für den Bereich Fortbildung zuständig. Außerdem ist er Vorsitzender des Kooperationsrates, einem Zusammenschluss aller im Raum Gießen an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen. Hallo Christian.
Hallo Malte, hallo Lea, hallo Claudia.
Hallo Christian.
Auch von mir herzlich willkommen Christian. Dann legen wir gleich mal los. Wir hatten ja eben schon die KMK-Standards von 2004 erwähnt und haben auch nochmal in die aktuelle Fassung von 2019 reingeschaut. Reflexion ist auch da sehr prominent vertreten. Warum eigentlich?
Naja, zunächst müsste man vielleicht mal sagen, dass das Thema schon viel älter ist. In der Lehrerbildung kann man das so ungefähr bis 1933 ganz gut zurückverfolgen. So der Urvater, hat mal Frau Abels gesagt, ist John Dewey. Und dann hat es nochmal so eine relativ starke Welle gegeben mit dem Konzept von Donald Schön. Das war so in den 80ern. Also insofern ist das sehr viel älter, als es die KMK-Standards suggerieren.
Okay, dann ist das ja quasi schon ein historischer Begriff. Und warum ist der in der Debatte um Lehrerbildung so präsent?
Also der Begriff ist ja so ein extrem dankbarer Begriff auf den ersten Blick, weil er ja erstmal uneingeschränkte Zustimmung erfährt. Jeder würde sagen, der reflektierte Handelnde, um bei Schön zu bleiben, das ist ja irgendwie was, was sein soll. Und ich kenne niemanden, der dem widersprechen würde. Von daher also super, eine gute Hülse, die man nutzen kann und die auch von allen offensichtlich gern genutzt wird und irgendwie gefüllt wird. Erfährt keinen Widerspruch, hört sich gut an und ist, glaube ich, auch vom Bild her so, wie wir uns das dann von der Lehrkraft nachher auch vorstellen.
Das klingt so ein bisschen nach Allerweltsbegriff. Kann man Reflexion nicht ein bisschen genauer fassen? Irgendeine Definition oder so?
Definition, ja, da werden wir gleich ein bisschen schauen. Tue ich mir tatsächlich aktuell ein bisschen schwer. Vielleicht kann ja die Claudia mal was zu einer aktuellen Definition sagen. Und dann sage ich noch mal was dazu, wie ich das so sehe.
Oh, wunderbar, Christian. Vielen Dank, dass du mir in einem schwierigen Feld den Ball einfach mal zuspielst. Ich finde das tatsächlich auch total schwierig und ich glaube auch nicht, dass ich für alle sprechen kann, weil im Prinzip das ja in Wissenschaft auch erlaubt ist, dass man Dinge unterschiedlich definiert, je nachdem, wie man sie braucht. Also ich glaube, das, worüber sich eigentlich alle einig sind, ist, dass Reflexion immer was damit zu tun hat, dass man vertieft über was nachdenkt. Und dass man versucht, im Nachdenken zu Problemlösungen zu kommen oder zu Weiterentwicklungen oder zu Verbesserungen zu kommen. Also zwei Komponenten, das vertiefte Nachdenken und die Orientierung auf eine Lösung oder auf eine Weiterentwicklung. Das finde ich auf jeden Fall schon mal total hilfreich und ich glaube auch, da sind sich eigentlich alle einig. Was vielleicht nicht mehr so richtig Einigkeit erzielt, ist die Frage, worauf sich das vertiefte Nachdenken richtet. Man könnte sich ja überlegen, dass man zum Beispiel im Unterricht guckt, da hat man eine Gruppenarbeitsphase und dann kann man ja drauf gucken und sich überlegen, was denn da zum Beispiel sozial mit den Schülerinnen und Schülern passiert. Da würde man vertieft nachdenken, würde vielleicht bildungswissenschaftliche Theorie heranziehen und würde sich unter Umständen überlegen, wie man Konflikte löst. Man könnte sich aber auch überlegen, was man selber als Lehrkraft zum Beispiel, als man das Material erstellt hat, nicht bedacht hat und wo man unbedingt sich selber ein bisschen weiterentwickeln muss. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das eine richtet sich sozusagen nach außen, also das, was um einen herum passiert. Und das andere richtet sich eher nach innen, also die Frage, wie man selber denkt, wie man selber handelt, wie man selber lernt. Und ich vertrete die Einschätzung, dass es ganz geschickt ist, Reflexion eher auf das Letztere zu beziehen, also auf sich selbst, das Nachdenken, das lösungsorientierte Nachdenken über sich selbst. Das heißt nicht, dass das andere Nachdenken nicht gut ist, ist genauso wichtig, aber es unterscheidet eben zwischen dem nach innen gerichtet und dem nach ausgerichteten Denken.
Das wäre nämlich tatsächlich auch direkt meine Nachfrage gewesen, wenn ich reflektiere als handelnde oder auch nicht handelnde Person in dem Umfeld, bin ich doch trotzdem eigentlich immer Teil davon? Oder kann ich das so sehr von mir abstrahieren, dass ich tatsächlich eine Situation außerhalb meiner selbst reflektiere?
Mhm. Christian verzieht das Gesicht, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
Ja, ich würde sagen, nein. Also wenn ich den Begriff nehme, also ich würde jetzt bei Claudias Ausführung, könnte ich mich gut anschließen an den Dingen. Und ich finde, so ein Begriff kann man ja gar nicht losgelöst von seiner Entstehung sehen. Und der kommt halt aus der Philosophie. Und wenn man von Platon über Leibniz, Kant, Adorno, ja, die haben den Begriff ja alle durchgeackert. Und da geht es ja immer um Erkenntnistheorie, immer ein Blick auf sich ins Innere im Kontext von dem, was außen ist. Und diesen Bildungsverständnis würde ich da im Begriff auch mal sehen. Und in dem Kontext würde ich sagen, auf deine Frage, Lea, nein, also ohne sich selbst in einem Erfahrungsraum ist der Begriff eigentlich für mich nicht denkbar. Und da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, inwieweit wir den als in der Lehrerbildung positionieren sollten, zumindest mit demartig prominenten Ausrufezeichen hintendran und so groß. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, da die Claudia hatte eben schon den Begriff des Nachdenkens, des Anschauens vielleicht gewählt. Man könnte auch Analyse wählen oder Ähnliches. Mhm. Vielleicht da genauer hinschauen soll, was wir wahrscheinlich gleich auch mal tun werden.
Mhm. Da wäre ich aber auch mit dabei. Ich finde jetzt nicht so wichtig, dass man Reflexion als Begriff benutzt. Mir wäre die analytische Komponente total wichtig. Und ich glaube schon, dass wenn man in einer Umgebung ist, dann kann man entweder zum Beispiel etwas darüber sagen, was sich für jemand anders verändern muss, oder man kann etwas darüber sagen, was sich für einen selber verändern muss. Also diese beiden Perspektiven gibt es ganz sicher. Und trotzdem bin ich immer auch Betroffener, wenn ich über eine Situation nachdenke, selbst. Manche würden ja sagen, das kann doch gar nicht sein. Selbst wenn ich Video gucke, bin ich Betroffener. Weil ich kann mir ja zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie gucke ich eigentlich auf das Video? Habe ich eine negative Einstellung? Habe ich eine positive Einstellung? Bin ich neugierig? Bin ich gelangweilt? Ich bin eben Betroffener in dem Moment, wenn ich mir etwas angucke, wo ich eigentlich gar nicht richtig drinne sitze. Und trotzdem bin ich irgendwie dabei. Ich glaube, so hast du es auch gemeint, Christian, oder? Mhm.
Wobei ich da tatsächlich den Fokus sehr stark auf diese eigene Perspektive legen wollte, weil uns fehlt ja auch, wenn wir Teil des Erfahrungsraums sind, der Erfahrungsraum der anderen Person. Das heißt, da rein zu reflektieren, sage ich mal, wird, das kann ich mir schwer vorstellen, das ist immer in der Psychologie irgendwo. Auf mich bezogen, da würde ich immer sehen, wir schauen uns eine Handlung, einen Erfahrungsraum an, da bin ich Teil und jetzt nehme ich diesen in den Blick und schaue, wie meine Wirkung ist, um irgendwie zu einer Erkenntnis zu kommen, mein Handeln, mehr kann ich ja gar nicht tun, perspektivisch anzupassen oder zu bewerten. Da müsste man dann nachher mal schauen.
Christian, du hattest vorhin schon gesagt, dass das etwas sozial Erwünschtes ist, die Reflexion. Und gleichzeitig der Begriff an sich aber eine Hülse. Was meinst du hier mit sozialer Erwünschtheit im Kontext der Lehrerbildung?
Ja, ich sag mal, der nachdenkliche, der selbstkritisch handelnde Kollege ist natürlich das, was wir irgendwie wollen, der immer wieder schaut, welche meiner Entscheidungen waren zielführend, wie wirkt meine Entscheidung aufs Lernen, ist das nachhaltig? Natürlich ist der Denker eine Figur, die positiv besetzt ist, würde ich sagen. Und ich will das auch gar nicht mal gleich wegbrechen ein bisschen. Ich will gar nicht dagegen sprechen. Das ist natürlich eine Zielperspektive, die ich mir auch wünschen würde für alle Lehrkräfte, für alle Menschen, dass wir alle extrem reflektiert wären, so als im Sinne eines Bildungsverständnisses, aber im Hinblick auf die Aufgaben der Lehrerbildung und das, was wir dort leisten können, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir uns ein solches Ziel setzen sollten, weil dann die Frage ja gestellt werden muss, wie wir das erreichen. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Kann ich vielleicht dazu auch noch mal was sagen, weil ich glaube nämlich, hier unterscheidet sich vielleicht ein bisschen, wie Christian das sieht und wie ich das sehe. Weil ich bin ja dafür zuständig, in der Universität die Denker auszubilden und nicht die Handler. Und der Christian ist ja dafür zuständig, das Handeln zu verstärken. Ich will nicht sagen, dass in Uni nur gedacht und nicht gehandelt wird. Denken ist ja auch ein Handeln, aber eine andere Art von Handeln als in der Schule. Deswegen mag ich einerseits das Analysekonstrukt, weil das machen Wissenschaftlerinnen an der Universität und das müssen Lehrkräfte auch machen. Das heißt, an dieser Stelle eint uns die Praxis des Handelns. Und gleichzeitig ist es so, dass man, gerade wenn man unter einem hohen Handlungsdruck steht, und das ist eher in Schule der Fall als in der Universität, dann kann man sich das manchmal gar nicht leisten, so lange nachzudenken, sondern da muss man zusehen, dass man einfach was tut. Und deswegen kann das Nachdenken manchmal auch hinderlich sein. Ich sehe auch manchmal bei meinen Studierenden, dass die sich so im Nachdenken festfuddeln. Also die denken und denken und denken und denken und denken und denken und merken beim Denken immer mehr, wie schwierig das eigentlich ist und wie anspruchsvoll Schule ist. Das finde ich toll. Als Wissenschaftlerin finde ich das toll, wenn sie das bemerken. Aber wenn sie unterrichten sollen, dann kommen sie nicht voran. Und ich glaube, das gilt es schon ein bisschen zu bedenken, wenn man sich überlegt, will man denn wirklich, dass die immer zu nachdenken? Man will, dass sie manchmal nachdenken, aber manchmal eben auch nicht.
Ja, zumindest, also nachdenken sollen sie ja vielleicht ganz oft, aber in diesem selbstkritischen Verständnis einer Reflexion, ja, das absolut. Eigene Handeln so in Frage stellen, beziehungsweise absolut. Man muss es ja auch positiv sehen. Das war ja bei Schön letztendlich auch so ein bisschen was ich kritisch sehe, als der Begriff aufkam. Der geht ja immer davon aus, auch von so einem Bild, was lief schief? Wo gibt es ein Problem, diese Problemsicht? Und ich finde, in der heutigen Zeit, wenn wir Schule irgendwie sehen, Kompetenzorientierung, dann wäre ja der Blick eigentlich nicht nur auf das, was gelingt nicht so gut, sondern ich kann ja auch mal zurückschauen und überlegen, was hat denn dazu beigetragen, dass es gut funktioniert hat, ja, um die ganze Systematik zu verstehen. Und deswegen braucht es ein bisschen weiteren Begriff. Und ich wage nach wie vor zu bezweifeln, auch wenn die Universität die Aufgabe natürlich deutlicher hat, wie du das eben beschrieben hast, das würde ich absolut unterschreiben, dass wir nach der Ausbildung mit beiden Phasen diesen reflektierten Praktiker hinbekommen, dass er dann in der Praxis kompetent handelt. Das ist, glaube ich, ein langer, langer Prozess, der im lebenslangen Lernen irgendwo anzusiedeln ist. Und da müsste die dritte Phase ja mit reingreifen und da sehe ich noch nicht so diese wirkliche abgestimmte Vorgehen in dem Lernprozess.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon auf der praktischen Ebene, also bei den Studierenden und den Lehrkräften und haben gehört, dass denen vielleicht manchmal gar nicht so klar ist, was es heißt, wenn man ihnen sagt, so, jetzt reflektier doch mal die Unterrichtsstunde. Da braucht man sicherlich Anleitung und Förderung. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was brauchen Lehramtsstudierende eigentlich für Reflexion? Was sind Reflexionskompetenzen? Was muss ich an die Uni mitbringen, um dieser reflektierende Praktiker zu werden?
Naja, die Frage wäre ja auch, ob man das mitbringen muss oder ob man das bei uns lernen kann. Wenn man, also so universitär gesehen, wenn man den Begriff der Kompetenz benutzt, dann geht man eigentlich immer davon aus, dass das erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten sind. Und dann müssten wir darüber reden, was man denn lernen könnte. Das eine ist, dass man klar kriegt, begrifflich, was gemeint ist, wenn jemand sagt, reflektiere. Also ich würde eben sagen, dann meine ich, nimm auch eine Innensicht ein und nicht nur eine Sicht auf irgendetwas anderes. Und dabei sieht man dann schon gleich, dass es nicht nur Fähigkeiten und Wissensbestände sind, also dass ich zum Beispiel weiß, was Reflexion definieren könnte, dass ich vielleicht auch weiß, dass ich mir überlegen muss, was habe ich denn genau eigentlich gesehen, also dass ich eine Beobachtung irgendwie begrifflich fasse und die dann interpretiere, mir ein bisschen Gedanken über Konsequenzen mache, sowas würde für mich dazugehören. Es gehört aber auch dazu, und das ist tatsächlich nicht so ganz einfach beizubringen, die Bereitschaft, sich einzulassen ins Reflektieren. Das ist Teil von Kompetenz, also Kompetenz ist eben nicht nur Wissen und Fähigkeiten, sondern auch Bereitschaften, motivationale Überzeugungen, würde man in so einem Kompetenzverständnis nach Weiner zumindest, bei uns in den Fachdidaktiken auf jeden Fall sagen. Und das ist natürlich für uns ganz schwer aufzubauen und das erfordert auch ganz viel von den Studierenden, weil man ja zum Beispiel aushalten muss, dass das manchmal ein schmerzhafter Prozess ist. Es ist manchmal ein guter, weil man stolz auf sich ist, dass man etwas schon relativ gut kann. Aber es ist manchmal ja auch ein schwieriger, der einen unsicher macht. Und das braucht eine Weile, bis man das als Teil von Professionalität akzeptiert, dass Unsicherheit eben auch dazu gehört.
Ich muss nochmal so einen kleinen Schwenk machen. Also ich stimme dem zu, was du sagst. Ich habe mir gerade nochmal Gedanken über die Frage gemacht und eigentlich ist das ja ein komisches Vorgehen, was wir so im Moment erleben. Dieser Begriff ist irgendwie aus der Philosophie, wo auch immer her, über verschiedene Umwege in die Lehrerbildung gekommen, weil man gedacht hat, der passt da auch gut hin. Wir haben festgestellt, bis jetzt eigentlich, dass es keine einheitliche Definition dazu gibt, zu dem Begriff, der da irgendwie hingekommen ist und überall prominent sitzt. Und jetzt versuchen wir ja, diesen Begriff zu definieren und so zu definieren, dass er irgendwie zu dem Lehrerbildungsverständnis passt oder zum Handeln einer Lehrkraft. Mhm. Man könnte ja auch mal ganz andersrum fragen und diesen Begriff an sich mal in Frage stellen, zumindest in dem Kontext, wie er immer wieder benutzt wird, und zu überlegen, was bräuchte es denn neben der Reflexion, die braucht es, die würde ich sagen, braucht es, unterstreiche ich nochmal, braucht es, aber das, was wir eigentlich so im Alltag brauchen, ist doch mehr so was, wie wir eben schon gesagt haben, diese Analysekompetenz. Also so ein Lehrer muss doch im Rückblick schauen können, auf die Stunde bezogen, wie ist die denn gelaufen, mal ganz platt gesagt. Dann zu schauen, wenn ich das beobachte, ich habe einen Wissensrahmen, was guter Unterricht ist, was fachwissenschaftlich notwendig ist. Also ich habe Wissen, das kann ich entsprechend beobachten und Revue passieren lassen, was da passiert ist, und stelle dann fest, da war was Gelungenes oder es war was, was nicht so funktioniert hat, und nehme dieses Momentum dann in den Blick und überlege, was ist denn mein Anteil daran? Was ist mein Teil, dass es so gelaufen ist, weil ja nur das der Teil ist, den ich auch beeinflussen kann. Also nach dem Beobachten, so ein Feststellen einer Begründung, eine Vermutung aufstellen, praktisch naturwissenschaftliches Arbeiten letztlich. Und dann zu einer Lösung kommen, der Arbeitsauftrag war nicht transparent, die wussten gar nicht, was sie tun sollen, die haben dann irgendwas gemacht, nächstes Mal unbedingt Arbeitsauftrag klären. Das wäre die Konsequenz daraus, und ich passe mein Handeln an. Das ist, denke ich, etwas, was wir gemeinsam gut in Lehrerbildung machen können, wo wir gut beraten und begleiten können. Und das ist ein Lernprozess, den traue ich mir auch zu initiieren und zu begleiten. Und den kann man auch dann festmachen im Anschluss. Während die Reflexion, wir jetzt müssen mal mühsame Definition finden, und dann überlegen wir, jetzt haben wir das Konstrukt, was machen wir in der Lehrerbildung mit unserem Lernprozess dazu. Und das setze ich noch oben drauf, Entschuldigung, Claudia, das setze ich jetzt noch oben drauf. Für mich ist es den Begriff irgendwo immer immanent wirklich, dass wir, wenn wir von Reflexion sprechen, muss das aus der Person selbst kommen. Wir können, glaube ich, Räume schaffen, die günstig sind, dass jemand reflektieren möchte. Aber wenn wir den zu einem festen Zeitpunkt in eine Reflexion reinbringen wollen, dann widerspricht das zumindest mein Verständnis von Reflexion und kann nicht die Wirkung haben, die wir damit beabsichtigen. Und von daher würde ich immer so Situationen begünstigende denken wollen über alle Phasen hinweg, aber das muss aus dieser Person kommen. Die Analyse hingegen würde ich sagen, das ist was, das muss man erwarten von der Lehrkraft. Wir sind nicht nur intuitiv Handelnde, die gibt es natürlich auch, sondern wir brauchen Analysefähigkeit, und das muss jeder leisten können.
Aber ich glaube, was du jetzt sagst, das zeigt eben auch noch mal ein bisschen, dass wir zu kurz greifen, wenn wir nur darüber reden, was macht eigentlich einen guten Reflektierer aus, sondern man müsste sich ja fragen, was braucht man denn alles, damit man einer werden kann? Und dazu gehört eben zum Beispiel auch, dass man überhaupt, wenn man jetzt das Reflektion sozusagen vom Spiegel nimmt, diese Analogie, dann würde man sagen, man braucht ja Spiegel. Also man muss irgendwie wissen, mit was man eigentlich eine Situation spiegeln kann. Und Christian hat gerade eben gesagt, guter Unterricht, da weiß man ein bisschen was darüber, also was guten Unterricht kennzeichnet, was Merkmale sind. Als Fachdidaktikerin würde ich auf jeden Fall sagen, man muss was über Schülervorstellungen wissen. Also man muss wissen, mit welchen Ideen und Erklärungsansätzen Schülerinnen und Schüler in den Fachunterricht kommen. Das gibt es eigentlich in allen Fächern. Eine etwas unterschiedliche Ausprägung. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch gar nicht erkennen in dem, was die Schülerinnen sagen. Ich muss eine Idee haben, wie ich auf Passung gucken kann, also dass es darauf ankommt, dass mein Lernangebot sehr gut zu den Möglichkeiten passt. Wenn es viel zu schwer oder viel zu leicht ist, dann geht Lernen nicht. Und das sind alles Dinge, die wir in der Lehrerbildung beibringen können, also zu denen wir Kompetenzen und Wissen aufbauen können. Dass man wiederum nutzen kann, um ein guter Analyst zu werden. Und das kann man wiederum nutzen, um ein guter Reflektierer zu sein. Und ich bin da ganz bei Christian. Reflektieren können wir nicht verordnen. Reflektieren können wir nur anregen, Gelegenheiten schaffen. Und ich finde auch nicht gut, dass wir es bewerten. Ich finde, wir können analytische Fähigkeiten bewerten und die können wir auch aufbauen, aber wir können das Reflektieren nicht bewerten. Wir können höchstens zurückspiegeln in bestimmten Situationen, dass zum Beispiel angehende Lehrkräfte aus dem Reflektieren ausweichen, indem sie eben die Schuld woanders suchen und nicht über sich selber nachdenken. Also ein Attribuierungsproblem kennt die Psychologie gut. Da können wir Feedback geben, dass es solche Ausweichbewegungen gibt und dass man das auch anders lösen kann, aber wir können es nicht verordnen. Und wie gesagt, ich bin auch dagegen, dass wir es bewerten. Ich halte das für keine kluge Strategie.
Zumal es gibt ja überhaupt keine Evidenz dazu, dass das was ist, was Unterricht so viel besser machen würde. Mhm. Da sind wir ja noch gar nicht, dass wir das sagen könnten. Ich wundere mich ja schon, dass wir das so unfassbar hoch vor uns hertragen, ohne zu wissen, dass es auch greift. Ja? Also das ist ja schon eine spannende Sache.
Mhm. Aber ich glaube, wir tragen das so hoch vor uns her, weil wir denken, dass es das Lernen anregt. Jetzt mal unabhängig davon, das eigene Lernen, unabhängig davon, ob das zu besserem Unterricht führt. Da wir, du hast ja vorhin so lässig von der ersten und zweiten und dritten Phase gesprochen, also vor allen Dingen von der dritten, glaube ich, habe ich als Wort gehört. Ich weiß gar nicht, ob das alle ganz genau wissen, dass die erste Phase der Lehrerbildung der Abschnitt ist an der Universität und die zweite Phase ist der Abschnitt im Studienseminar. Referendariat wird das ja häufig genannt, also Vorbereitungsdienst. Und der dritte Abschnitt ist der Abschnitt, wenn man fertige Lehrkraft ist. Und jetzt kann man ganz leicht rechnen, an der Universität ist man ungefähr 4 Jahre, im Studienseminar ist man irgendwas so um die 1,5 bis 2 Jahre. Und dann ist man 30 bis 40 Jahre im Schuldienst. Und das, was uns alle umtreibt, ist, wie sorgen wir dafür, dass Lehrkräfte im Schuldienst weiterlernen? Und da ist einfach die Hoffnung, dass Reflektieren eine Möglichkeit ist, die einen zum Weiterlernen befähigt. Erstmal unabhängig von der Verbesserung des Unterrichts, sondern einfach im Sinne eines fortlaufenden Professionalisierungsprozesses. Das ist sicher auch empirisch schwer nachweisbar, sondern das ist eigentlich eine Grundprämisse, mit der wir da reingehen. Ob das dann die besseren Lehrkräfte werden, das weiß ich im Moment auch nicht. Ich denke zwar, dass es dazu vielleicht sogar Forschung gibt, aber im Moment wüsste ich jetzt nicht, wo da die Befunde sind und was genau die Befunde sind.
In der Literatur argumentieren zum Beispiel Wiss, Wild und Herzog, dass Reflexion die Möglichkeit bietet, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Würdet ihr da mitgehen?
Oder gibt es aber durchaus auch andere Einschätzungen, ja, die im Prinzip eigentlich eher sagen, dass es diese, das ist der Tobias Leonhardt, dass es dieses Theorie-Praxis-Dilemma eigentlich gar nicht gibt und deswegen kann man da auch nichts verbinden. Das Reflektieren ist Praxis. Also, und in der Praxis des Reflektierens nutzt man Theorie, um Erfahrungen zu durchdringen. Also, oder Erlebnisse. Christian hat, glaube ich, vorhin Erlebnisse auch gesagt. Finde ich beides, geht beides sehr gut. Also das ist aber wissenschaftliche Praxis und das ist schulische Praxis. Also deswegen ist das Reflektieren mal zunächst eine Praxis und ich finde auch sehr ungeschickt, dass wir davon reden, dass es Theorie und Praxis gibt. Ja, also eine gute Praxis ist immer auch eine analytisch durchdachte Praxis, eine begründete Praxis. Für die brauche ich, für das Durchdenken und Begründen brauche ich immer auch theoretische Elemente und empirische Befundlagen. Auch das zählt natürlich dazu. Und insofern gibt es für mich dieses Spannungsfeld gar nicht wirklich, weil beides irgendwie miteinander verheiratet ist. Das ist auch etwas, was die Lehrerbildung intensiv beschäftigt, auch den aktuellen Diskurs beschäftigt. Manchmal redet man auch von Relationierung, weil man eben meint, wie man diese beiden Elemente, das praktische Handeln und das Begründen und Durchdringen des Handelns, aufeinander bezieht. Aber es ist eben nicht, das Reflektieren ist sozusagen schon das Aufeinanderbeziehen.
Ja, super. Eine sehr schöne Antwort. Und ich will noch ergänzen, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, weil ich jetzt dieses Kurzzitat im Kontext gar nicht einordnen kann, was er unter Theorie versteht. Das ist ja das, was Claudia ein bisschen jetzt implizit mit angesprochen hat. Will auch nur noch mal sagen, das ist ein typisches Beispiel jetzt dafür, wie unachtsam wir häufig mit Begriffen umgehen, dass wir alle Wörter nutzen und Unterschiedliches meinen, wenn Theorie sowas ist wie Wissenschaft und Praxis, die Anwendung der Unterricht, was ja oft so gegenübergestellt wird, da würde ich dem auch schon mal sagen, das ist ein komisches Verständnis. Wenn Theorie das Denken ist und Praxis das Handeln, dann kann man mal schauen. Aber dann ist die Reflexion ja wirklich die Verbindung auch eher. Also da müsste man jetzt den gesamten Kontext wissen, was die Kollegen damit genau gemeint haben. Also ich kann mich da jetzt nicht verorten. Für mich ist Theorie und ohne Praxis und umgedreht auch nicht wirklich denkbar.
Christian, du hattest eben einen interessanten Begriff genannt. Du hast davon gesprochen, Räume zu schaffen für Reflexion oder Analyse. Da wären wir dann auf einer strukturellen Ebene. Bietet die Schule denn so, wie sie im Moment aufgestellt ist, den Lehrkräften diesen Raum zum Reflektieren und Analysieren?
Ich will mal vielleicht vorne wegschieben, ich rede ja heute in der Rolle als Christian Hofmann und nicht als Vertreter der Lehrerbildung oder ähnlichen. Also kurzum, natürlich bietet Schule grundsätzlich Erfahrungsraum. Die machen ja dort ihre Erfahrung. Dort ist die Praxis, dort ist der Unterricht. Also ist das irgendwie auch dieser Erfahrungsraum. Ob die Schule einen Reflexionsraum bietet, dahingehend, dass man das anbietet als Angebot in Schule oder begleitet, das würde ich mal sagen, das gibt es vielleicht in einzelnen Fällen mal hier und da, weil da Personen sind, die sowas machen. Grundsätzlich internalisiert gibt es das aber nicht. Ja, wir sind ja so stark im Handeln und diese Dinge müssen funktionieren, dass das, was ist, jetzt mal vereinfacht gesagt, was die Kolleginnen und Kollegen vielleicht abends bei Kerzenschein machen, dann aber eher zufällig. Also grundsätzlich strukturell angelegt ist es nicht.
Vermutlich müsste man ja auch sagen, dass wenn das ja etwas ist, was einem so ein bisschen an die Substanz gehen kann, dann braucht man ja auch Menschen, mit denen man vertrauensvoll darüber reden kann. Also das Räume sind ja nicht nur Räume im Sinne eines Gebäudes oder so, sondern auch soziale Verbindungen. Und das ist auch wieder was, was man schlecht verordnen kann, sondern da müssen sich Menschen finden, die das miteinander tun können. Aber es braucht natürlich zeitliche, also Entschleunigung, damit man das hinbekommen kann. Und ich glaube, das fehlt uns an allen Ecken und Enden. Die Entschleunigung, die fehlt uns in der Uni, die fehlt uns auch in der Schule, sodass man sehr viel Antrieb haben muss, damit man sich die Räume nimmt, die man braucht, um zu reflektieren. Das macht es, glaube ich, echt zu einer Herausforderung.
Ja, und ich glaube, also in den ersten zwei, also Universität und Referendariat, wir können durchaus noch Räume schaffen, wo wir Situationen schaffen, Aufgabenstellungen, Formate mit mehreren, weil es kommt darauf an, du brauchst ja jemanden, der mit in dem Erfahrungsraum drin ist, den du da machst. Weil wenn du den für dich machst, ist das Reflektieren natürlich schwierig, weil mir letztendlich immer so die Außensicht so ein bisschen fehlt, um das abzugleichen. Also günstig wären in Schule, weil da ist einfach nicht die Möglichkeit, regelmäßig zu hospitieren beieinander, regelmäßig in den Austausch zu kommen und genau diesen Anspruch gerecht zu werden, also zu reflektieren. Und da bräuchte es tatsächlich deutliche Entschleunigung, auch in den ersten zwei Phasen, ohne Frage, wobei wir, glaube ich, dort mehr Räume grundsätzlich von der Anlage haben, als Schule das hat.
Claudia, du betreust ja Studierende im Praktikum. Ist Reflexion in dieser frühen Phase der Lehrerbildung auch schon Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen einerseits mit den Studierenden zu bearbeiten, was so ein analytisches Vorgehen ausmacht, also worüber man nachdenken muss. Das ist für mich jetzt als Naturwissenschaftlerin nicht so schwer, weil dankenswerterweise hat der Christian ja vorhin schon gesagt, das ist ja so ein naturwissenschaftlicher Prozess. Und deswegen fällt den Studierenden sozusagen so eine Verbindung, dass es da um Beobachten geht, um Interpretieren geht, um Ursachen geht, um Überlegen, was Konsequenzen sind. Das fällt denen nicht ganz so schwer, wie das vielleicht an anderer Stelle wäre, weil sie das von einem naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess her schon kennen. Trotzdem haben wir das gleiche Spannungsfeld, was auch Christian schon ein bisschen beschreibt. Wenn wir die Studierenden im Unterricht besuchen kommen, dann schwanken die immer so ein bisschen zwischen, was muss ich denn erzählen, was die Tante, die da von der Uni kommt, von mir unbedingt hören will. Und der sozusagen wirklich eigenständige Auseinandersetzung mit ihrem Unterricht. Und natürlich ist das ganz schrecklich, wenn man vor einer universitären Person auch noch sagen soll, dass man Fehler gemacht hat. Das ist leichter, was zu sagen, was gut ist, aber selbst das fällt denen schwer, weil sie Angst haben, dass ich das anders sehe als sie. Christian hat gerade eben gesagt, es braucht eben auch die Außenperspektive. Das heißt, die sind sehr unsicher in so einer Situation, was ich anerkenne und was dazu führt tatsächlich, dass wir seit geraumer Zeit darüber nachdenken, wie wir diese Prozesse auseinanderziehen, damit wir die Studierenden nicht so in Unsicherheit bringen. Ich habe es noch nicht gelöst. Und das macht ja vielleicht auch Uni wieder aus, dass man manchmal zugeben kann, dass man Dinge nicht gelöst hat, weil man einfach noch nicht weiß, wie man das so machen kann, dass es den Studierenden was bringt, aber sie nicht emotional an den Rand der Verzweiflung bringt, weil das ist ja gar nicht unser Ziel. Wir wollen ihnen ja helfen, gute Lehrkräfte zu werden und nicht sie irgendwie zerstören. Zumindest ist das nicht mein Ziel. Ich glaube aber, das will keiner.
Und vor allem, dass die Ergebnisse sozusagen nicht schon vorab antizipiert werden, was du gerade sagtest, was genau. Möchte Claudia hören. Christian, hast du die Erfahrung auch mit deinen LIV gemacht, dass du das Gefühl hattest, die versuchen herauszufinden, was du hören möchtest? Oder ist in der Phase der Lehramtsausbildung da vielleicht schon ein bisschen mehr professionelle Distanz da?
Ja, dahingehend, dass sie natürlich über die erste Phase mittlerweile ein evidenzbasiertes Verständnis von gutem Unterricht haben, dass die Expertise haben, im Fach zu beurteilen, was ist eben gelungen, was ist nicht gelungen. Das heißt, sie haben also wirklich ein Wissensfundament, auf dem sie dann ihren eigenen Unterricht auch betrachten können. Das also ja. Auch die Situation an sich, dass sie zunächst den Fokus auf das eigene Handeln legen, beschreiben, was ist gelungen, warum ist das gelungen, was ist nicht so gut gelungen, begründen, warum das nicht so gut gelungen ist und dann eine Alternative zu entwickeln, ist ja praktisch schon so ein Prozess, der dort regelmäßig abläuft und auch absolut sinnvoll ist. Im Rahmen des, was wir vorher gesagt haben, jetzt kommt das Nein, dieser Situation, in der die stecken, also die werden benotet, die werden in jedem Modul besucht und jeder Besuch erhält im Prinzip eine Note, wenn auch nicht direkt da als Ziffer drunter geschrieben, aber nichtsdestotrotz sind diese beiden Unterrichtsbesuche, die sie in einem Modul erhalten, Grundlage für die Modulbewertung. Das heißt, es ist ein hohem Maß stressiges Moment, wo es darauf ankommt, durchaus so zu antworten, das war ja deine Frage, wie es erwartet wird ein Stück weit. Ja? Natürlich gibt es Unterschiede in Fächern, gibt es Unterschiede, will ich gar keinen Hehl draus machen, bei Ausbildungskräften, worauf legen wir Wert, worauf schauen wir besonders und die entwickeln natürlich ein Gefühl dafür, was sie liefern müssen. Im Idealfall, also systemintelligent, das lernen wir ja schon in der Schule zu agieren. Und das kriegen die natürlich aufgrund der langen Lerndauer jetzt auch immer besser hin und können das dann auch liefern. Das heißt also, aufgrund der Stresssituation im Rahmen dieser Bewertung und der absoluten Abhängigkeit von der anschließenden Note für eine Einstellung, nein, das ist kein Reflexionsmoment, den wir da haben, im Hinblick auf das, was sie bereits gelernt haben, was sie abliefern, wie sie Unterricht im Blick nehmen können, analysieren, bewerten und auch entwickeln von Alternativen, ja.
Und im Anschluss daran, wir haben ja jetzt das Glück, dass du sozusagen gerade ein Grenzgänger bist. Du kommst aus der zweiten Phase und bist jetzt, soweit ich das sehe, quasi in der dritten. Dadurch, dass du jetzt in der HLA im Dezernat in Fortbildung bist. Wie wird in der Phase des Lehrerlebens, sage ich mal, der Reflexion untergebracht? Ist das da noch Thema?
Jein, also implizit. Es ist kein jetzt, man muss sagen, die Fortbildungslandschaft ist in den Bundesländern nicht vergleichbar strukturiert wie die erste oder zweite Phase, sondern die Fortbildungsangebote sind vielfältig, es gibt viele Player und das Land selbst hat ja letztendlich in dem Gesamtkonglomerat an Fortbildungen, das hat noch gar keiner gezählt, aber vielleicht eine Größenordnung von 30-40% der Angebote. Und jetzt bei uns in dem Bereich, wir sind nur zuständig für die Fortbildung im Bereich der priorisierten Themen, Lesen, Schreiben, Rechnen etc., so Großthemen, die hessenweit dann ausgerollt werden. Da ist Reflexion des eigenen Lernprozesses natürlich immer ein Thema. Das Beste an dieser Phase ist aber, dass die Lehrkräfte sich ja freiwillig anmelden. Die wollen ja an einer Fortbildung teilnehmen und wollen etwas dazulernen. Also die kommen ja genau mit dieser Haltung dorthin und sind offen und selbstkritisch, weil die haben ja vorher irgendwie ein Gefühl gehabt im Unterricht, hier fehlt was. Ich habe hier ein Handlungsfeld, da müsste ich mal was tun. Ich melde mich mal bei dieser Fortbildung an. Das heißt also, bewertungsfrei mit Menschen, die schon den Blick darauf gelegt haben, dass das ein relevantes Thema ist, sind dann dort und die werden natürlich mit den Fortbildnern, die nicht bewerten, die nicht irgendeine Leistung in den Blick nehmen müssen, im gemeinsamen Austausch kommen und dort immer wieder wirklich so in Kooperation den eigenen Lernprozess weiter voranbringen. Ist dann fast mehr ein Begleiten. Und das ist was wirklich sehr Lohnendes. Und das können wir in den ersten zwei Phasen ja nur bedingt.
Also die Gießener Offensive Lehrerbildung hat ja auch das Mentorinnenprogramm, bei denen ja auch Mentorinnen von Praktikanten und LIV sich in ihrem eigenen Rollenverständnis sozusagen klären können. Das würde für mich aber auch schon einen gewissen Grad an Reflexion beinhalten. Vielleicht, Claudia, kannst du da noch mal was zu sagen?
Also die Mentoren sind, da müsste jetzt mich Christian auch gleich nochmal ergänzen, ja für uns die allerwichtigste oder eine ganz besonders wichtige Schnittstelle, weil sie sozusagen in Personalunion unsere Studierenden betreuen, wenn die in der Schule sind. Sie betreuen die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und sie sind selber Lehrkräfte. Das heißt, das ist eigentlich eine Gruppe, mit der wir ganz besonders gerne arbeiten, weil sie ein Stück weit unsere Ausbildungsbemühungen ja weitergeben und darin auch aktiv sind und gleichzeitig aber im Zuge von Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung als Lehrkräfte einfach eine große Rolle spielen. Die sind sehr interessiert daran, wie Reflexion angeleitet wird Und sie lernen sozusagen in diesem Prozess, indem wir mit ihnen eher darüber diskutieren, wie man das anleitet und strukturiert, lernen sie immer auch ein kleines bisschen was für sich selber. Und ich glaube, was total wichtig ist, weil ich mir so ein bisschen Sorge mache für die, die jetzt vor dem Podcast sitzen und sagen, oh Gott, will ich überhaupt Lehrkraft werden? Da werde ich ja in der ersten Phase geknechtet und in der zweiten auch. Und erst freiwillig, wenn ich dann Fortbildung mache, dann bin ich wirklich freiwillig da, was das Lernen angeht und werde nicht mehr benotet. Einerseits muss man sagen, Benotungen gehören ja zum Alltag auch von Schülerinnen und Schülern dazu. Deswegen darf man sich auch nicht zu sehr grämen, dass das auch unser eigener Alltag ist. Wir werden zum Beispiel universitär auch benotet. Wir kriegen in Lehrevaluationen Noten, die sind jetzt nicht mehr so hart in ihren Konsequenzen. Aber wenn wir sie ernst nehmen, dann bedeuten sie natürlich was. Und ich selber finde das Reflektieren zwar manchmal für mich verstörend oder verunsichernd, gleichzeitig freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ich durch das Reflektieren was lerne. Also man, glaube ich, sollte schon für sich auch mitnehmen, dass das Reflektieren hat was ganz Tolles, weil es eben zu neuen Erkenntnissen führt, auch zu neuen Erkenntnissen über sich selbst, aber auch zu neuen Erkenntnissen, wie man selbst zu einer Sache steht. Und ich habe in den letzten Jahren durchs Nachdenken auch ganz häufig angeregt durch Studierende, die Rückmeldung gegeben haben, unheimlich viel dazu gelernt. Und in diesem Sinne sind Fortbildungen auch was Gutes, weil die sich gegenseitig Rückmeldungen geben, weil sie gegenseitig Dinge diskutieren und das immer in den Menschen etwas anstößt und Kompetenzerleben auslöst, wenn man das eben auch auflösen kann. Und das kann man ja auch immer mal wieder. Man bleibt ja nicht unsicher zurück, sondern man läuft durch eine Phase der Unsicherheit und dann entwickelt sich daraus was Neues, das man wieder für sich mitnehmen kann. Das ist eigentlich großartig.
Christian?
Die Mentorin sehe auch ich als absolute optimale Personengruppe an, weil das sind ja immer die an Lehrerbildung interessierten, lernwollenden, engagierten Kolleginnen und Kollegen, die dadurch, Lehrerbildung ist ja immer auch Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, an der Nahtstelle sitzen. Und wenn die natürlich zu so einem Tag kommen wie dem Mentorentag, sind die ja in einer Fortbildung, in einer freiwilligen Maßnahme. Also ich glaube, ich hoffe, dass diese Kolleginnen natürlich über diese Kompetenzen verfügen und das hinbekommen. Das sind ja keine Studierenden mehr und auch keine, die im Referendariat sind, sondern schon welche, die mit viel Berufserfahrung ausgestattet sind und hoffentlich über die entsprechenden, wie gesagt, Kompetenzen verfügen.
Ihr habt jetzt beide die besondere Stellung der Mentorinnen hervorgehoben und wir hatten vorhin schon besprochen, dass die Studierenden und angehende Lehrkräfte das Reflektieren erst einmal angeleitet lernen müssen. Vor dem Hintergrund vielleicht wenig überraschend zeigen die wenigen Studien, die es zum Thema Reflexion gibt, dass diese Reflexionskompetenz beim Lehrkräftenachwuchs noch relativ schwach ausgeprägt ist. Bei all den Bemühungen um Kompetenzaufbau sind die Studierenden vielleicht ganz einfach überfordert von dem, was Hecker zum Beispiel eine Verdichtung von Reflexionsanforderungen nennt?
Ja, also erstmal muss man sagen, wenn man jetzt nicht ganz so eng greift, also nicht nur Reflexion nimmt, sondern alles, was sich so mit Analyse befasst, da gibt es einen riesen Forschungspool, der also auf Unterrichtsanalyse gerichtet ist. Und soweit ich das überblicke, ist es schon so, dass wir nachweisen können, dass man das mit Studierenden trainieren kann. Also es ist wirklich, da findet Kompetenzaufbau statt. Er findet vielleicht nicht in dem Riesenmaße statt, in dem wir uns das erhoffen würden. Insbesondere zeigt sich relativ durchgängig, dass die Studierenden Schwierigkeiten haben, sehr systematisch auf Theorie und Empirie Bezug zu nehmen. Das wundert einen aber auch nicht. Also einerseits müssen sie, um diesen Bezug herzustellen, ja sehr genau das verstanden haben, also und auch verfügbar haben. Das haben sie aber häufig noch gar nicht, weil sie noch so unsicher sind. Und andererseits ist es ein sehr, sehr, sehr komplexer Raum mit vielen Theorien, auch mit vielen widersprüchlichen Theorien. Der Colin Kramer, der ja bei uns in der GOHL auch im wissenschaftlichen Beirat ist, der redet dann von Metareflexion, weil man eigentlich sich sozusagen von oben auf die Theorie nochmal gucken muss, welche brauche ich denn jetzt eigentlich, welche hilft mir. Da wollen wir sehr viel. Und wir können das nur anlegen und nicht erwarten, dass das dann am Ende alles gleich schon klappt. Aber so ein Grundverständnis von Analyse kann man sehr wohl legen. Und dann muss man ein Stück weit auch darauf setzen, dass ja in der weiteren Lehrerbildung, in dieser langen dritten Phase, sich die analytischen Kompetenzen auch natürlich mit Hilfe von Fortbildung immer weiter verbessern. Und natürlich ist das so, dass es am Anfang strömt sehr viel auf die Studierenden ein. Das unterschätzen wir, glaube ich, auch immer mal wieder, weil sie natürlich auch nicht, wie Schülerinnen und Schüler ja auch nicht, alles immer verfügbar haben, was wir ihnen schon mal erzählt haben. Das vergisst man ja schlicht einfach auch mal wieder. Und auch da zum Beispiel gibt es Befunde, die relativ deutlich darauf hindeuten, wenn man die Studierenden mit, also ich rede immer von den Studierenden, das ist ja meine Gruppe, wenn man die mit Prompts unterstützt, also mal einen Hinweis gibt, denk doch nochmal an dies oder denk doch nochmal an das, dass das sofort zu Verbesserungen führt. Also insofern würde ich da gerne auch Mut machen. Wir wissen doch viel mehr, als man zuerst denkt, weil wir eben auf die Kompetenzen gucken können, die nicht Reflexion sind, aber die was mit Unterrichtsanalyse zu tun haben. Und da finde ich die Befundlage zumindest insoweit ermutigend, als dass es Fortschritt gibt und dass Lernprozesse langsam sind, das glaube ich, können wir ganz gut akzeptieren, das müssen wir für Schule auch akzeptieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es einfach häufig zu so einer Irritation oder zu so einer Müdigkeit bei den Studierenden oder LIV führt, ist, wenn wir das Wort eben, jetzt wiederhole ich mich natürlich wieder, reflektieren, einfach in so einem falschen Kontext irgendwo verwenden. Wir meinen ja dann oft, jetzt mal auf die Spitze getrieben, bewerten Sie mal die letzte Stunde oder die Vorlesungen. Damit meinen wir ja eigentlich nicht, reflektieren Sie mal das Seminar, weil das ist ja im Drogenkontext ohnehin nicht passend. Das heißt, wir haben den Begriff, glaube ich, ziemlich breit getreten und haben die auch gerade in dieser Portfolio-Bewegung, sage ich mal, wo Studierende und auch LIV sehr, sehr viel ihren eigenen Lernprozess reflektieren sollten. Schriftlich war das oft angelegt, einfach auf eine falsche Spur gesetzt ein bisschen. Das ist gut gemeint, aber einfach, wir haben das nicht ganz gut gemacht in vielen Bereichen. Und diese Räume, die wir schaffen müssten, die ich hier sehe, die müssten halt regelmäßig immer wieder da sein, wo ich über meine eigene Praxis mit jemandem, der Teil dessen war, im Idealfall mich auseinandersetzen kann. Und das andere ist, das will ich gar nicht kleinreden, das, was wir machen, diese Analysefähigkeit, Dinge zu bewerten, das ist das, was die unbedingt können müssen, was wirklich eine Voraussetzung ist für einen vernünftigen Unterricht später und auch für Unterrichtsentwicklung. Weil wie soll ich sonst sowas mal betreiben, wenn ich Unterricht überhaupt nicht bewerten kann und auch zu keinen Schlüssen kommen kann? Deswegen, also ich will überhaupt nicht gegen die Situation sprechen, die wir haben, sowohl die Praktika, die Unterrichtsversuche als auch in einer zweiten Phase dann die Unterrichtsbesuche. Das sind ganz wertvolle Elemente, von denen es eher noch mehr geben müsste, weil dort wird über Praxis gesprochen. Das könnte diese Einzelsituation sein, das kann aber auch in der Gruppe passieren, wenn man es ermöglichen kann, könnten Videomitschnitte sein etc. Über Praxis gemeinsam auseinandersetzen und wissensbasiert dann eben zu Bewertungen und Entscheidungen zu kommen im Anschluss. Das ist das ganz Zentrale. Das können wir auch, glaube ich, gut leisten über die Phasen hinweg. Da können wir auch mal ehrlich sein, finde ich. Wir sind ja, wir neigen ja immer dazu, auch Dinge besonders aufzublähen. Und mir ist klar, dass wir ein Ideal irgendwie brauchen, an dem wir uns orientieren, das zu erreichen ist oder vielleicht auch gar nicht zu erreichen ist, sondern wirklich so ein On-Top-Ding. Wir können aber auch mal in der Praxis immer wieder, oder wir sollten ehrlicher sein und sagen, was können wir denn überhaupt wirklich machen? Und was kann man von der Lehrkraft eigentlich erwarten im Alltag? Und da würde uns, glaube ich, gut tun, diese analytische Seite viel stärker in den Blick zu nehmen, das so zu benennen und das andere nicht wegzuschieben, sondern nur den Raum zu geben, den es vielleicht von der Bedeutung her auch braucht.
So, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Schluss kommen.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wir reden hier schon fast eine Stunde. Ich weiß gar nicht, Malte, gibt es noch irgendwelche Fragen, die uns auf den Nägeln brennen?
Ich glaube, wir müssen die letzte Dreiviertelstunde jetzt erstmal reflektieren.
Genau.
Ja, also vielleicht, wenn ihr mir erlaubt, würde ich gerne noch mal was sagen, weil ich glaubte, und das ist vielleicht auch was ganz prototypisch für den Diskurs, wir haben heute ganz viel über Reflexion geredet, immer im Kontext von Unterricht. Also der Analyse von Unterricht, der Betrachtung von Unterricht, das liegt auch total nahe begrifflich. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass man mitnimmt, dass Reflexion, also dieses Nachdenken über, das vertiefte Nachdenken über, dass die eigenen Erlebnisse nicht an Schule gebunden sind. Das heißt also für alle, die jetzt zuhören und sagen, naja, dann kann ich mich ja jetzt zurücklehnen und die wird das schon richten, die Lehrerbildung, wenn ich dann da angefangen habe. Man kann sofort anfangen, in jedem Alter und immerzu, weil man sich ja bei den Dingen, die man tut, immer fragen kann, was habe ich da eigentlich gemacht, was hat das mit mir gemacht, wie habe ich da drauf geguckt, wie könnte ich mein eigenes Denken und Handeln verbessern. Also diese Fragen stellen sich immer und die sind nicht an Schule und Unterricht alleine gebunden, sondern können an jede Art von Lernprodukt, jede Art von Prozess, den man unterläuft, angeknüpft werden. Und deswegen kann man relativ früh schon anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, dass man gelegentlich, nicht immer zu, aber gelegentlich eben analytisch auf sich selber guckt. Und dann hat man auch einen besseren Anknüpfungspunkt, wenn man im Studium ankommt und versteht leichter, was da von einem verlangt wird und was man da zusätzlich dazu lernen soll.
Schön.
Das ist ein schöner Schlusspunkt und auf jeden Fall haben wir daraus gelernt, dass dein heutiger Blick in den Spiegel, glaube ich, nicht als Reflexion in dem Sinne zu werten ist.
Schade. Physikalisch schon.
Das stimmt natürlich auch wieder. Ja, das war's dann schon wieder von uns. Eine pickepackevolle Stunde über Reflexionen, die mir eigentlich ganz kurzweilig vorkam. Oder wie ging es dir, Lea?
Auf jeden Fall. Ich fand es auch wieder super spannend. Vor allem die Tatsache, dass eine nicht vorhandene oder einheitliche Definition des Begriffs Reflexion doch eine sehr große Offenheit für die Anwender beinhaltet.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen, dass man gar nicht sich so auf diesen Begriff Reflexion versteifen muss, sondern auch mal über Alternativen nachdenken kann. Zum Beispiel Analyse ist heute ganz oft gefallen. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch ganz spannend, den Hinweis von Claudia, dass die Forschungslage zum Thema Reflexion gar nicht so dünn ist. Also zumindest dann nicht, wenn man eben den Reflexionsbegriff etwas weiter anwendet.
Stimmt. Stimmt. Zum Schluss noch der Hinweis an unsere HörerInnen. Weiterführende Infos zum Thema Reflexion und Literaturangaben zu hier im Podcast zitierten Forschung findet ihr in den Shownotes.
Genau, und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, teilt den Link in den sozialen Netzwerken und schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es heißt Hefte raus, Klassenarbeit.
Wir bedanken uns bei unseren Gästen Claudia von Aufschneider und Christian Hofmann. Schön, dass ihr da wart. Und Malte, schön, dass du auch wieder da warst.
Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Klassenarbeit, der Podcast für Lehrerbildung. Ein Projekt der Gießener Offensive Lehrerbildung. Mitarbeit Steffen Brandt, Ute Lederer, Nina Preis, Martin Reinhardt, Lea Steinfeld und Malte Werner. Musik Johanna Geiser und Claudius Nö. Die Gießener Offensive Lehrerbildung wird im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit dem Förderkennzeichen 01JA 1929 gefördert.